Puls.
Spielwiese.
Also es war irgendwie so Mitte der 90er Jahre und meine Eltern, die hatten uns allein zu Hause gelassen, also mich und meine Schwester alleine. Und es war das erste Mal, dass wir komplett alleine zu Hause bleiben durften, ohne Babysitter.
Christoph, es ist ein bisschen gruselig, so fangen auch die gruseligsten Gruselfilme an.
Ganz
irgendwas
genau.
Irgendwas hat dich ja richtig fertig gemacht da.
Genau, es war auch Winter, es war draußen schon dunkel und wir haben dann den Fernseher angemacht und dann kam das hier. Kennst du das noch?
Oh ja, und ich liebe es.
Genau, für alle, die es nicht kennen, es ist die Anfangsmusik von Aktenzeichen XY Ungelöst. Also Raub, Diebstahl, Mord, Totschlag. Immer so verpackt in kurze Filme. Und dann war da noch Eduard Zimmermann, der Moderator.
Sie, meine Damen und Herren, jeder einzelne von Ihnen kann vielleicht dazu beitragen, dass die Fälle nicht ungelöst bleiben.
Große Brille, strenger Blick und dann mit ganz ernster Stimme hat er immer die Kriminalfälle anmoderiert. Und zwar immer echte Kriminalfälle natürlich, also wo der Mörder noch irgendwo da draußen rumläuft. Meine Eltern, die haben natürlich vorm Weggehen gesagt, schaut bloß nicht Aktenzeichen XY.
Und lass mich raten, ihr habt es trotzdem getan.
Natürlich haben wir Aktenzeichen XY gesehen. Und danach, da hat dann das ganze Haus geknarzt und geknirscht. Und vor dem Fenster, da waren so Schatten. Und die kamen natürlich von dem Mörder, dem nicht gefassten Mörder, dem echten Mörder aus Aktenzeichen XY. Ungelöst. Ich meine, ungelöst, das sagt's ja schon. Und der Mörder, der war dann noch da draußen vor dem Fenster oder vielleicht auch unter meinem Bett.
Unbedingt unter deinem Bett. Also ihr merkt schon, die Spielwiese fängt heute an mit einem richtigen Kindheitstrauma.
Und ich glaube, ich habe mich noch Jahre danach gegruselt und echt genauso lang immer wieder ganz schnell über Aktenzeichen XY drüber geschaltet, wenn es im Fernsehen kam, aus tief sitzender Kindheitsangst.
Das ist ein tiefes Traumata, was sich hier hoffentlich heute löst. Wir versuchen, dein Trauma zu überwinden. Bei uns geht's heute nämlich um die hippen Nachfahren deines 90er Jahre Traumas, Christoph. Es geht um True Crime, also um echte Verbrechen. Da gibt's gerade einen riesen Boom. So Serien wie Making a Murderer auf Netflix, die gehen durch die Decke, Podcasts wie Serial gehen steil oder so Bücher wie die vom deutschen Strafverteidiger Ferdinand von Schirach über seine echten Fälle. Und die Frage ist jetzt, wieso interessieren wir uns für diese echten Verbrechen gerade so sehr? Also was können die, was jetzt zum Beispiel fiktive Verbrechen nicht können? Vor allem aber, woher kommt der Boom von True Crime? Und was ist eigentlich aus Christophs Aktenzeichen XY-Trauma geworden? Das erfahren wir alles gleich. Mein Name ist Anna Bühler.
Mein Name ist Christoph Gurk.
Und willkommen bei der Spielwiese. Und wir reden heute in der Spielwiese darüber, wie True Crime der neueste heiße Scheiß werden konnte und warum echt irgendwie gerade ein bisschen cooler ist als fiktiv. Und ich muss sagen, auch mich hat dieser True-Crime-Trend voll erwischt. Als dieser Podcast Serial rauskam, da war das zwischen mir und diesem Podcast eine Liebe auf den ersten Hörer oder sowas. Ich habe den aufgesogen damals, in ein paar Tagen, glaube ich. In 4-5 Tagen habe ich mir das komplett von vorne bis hinten reingezogen. Einmal bin ich sogar vor der Haustür stehen geblieben und habe mich im Treppenhaus nochmal auf die Stufen gesetzt, damit ich diesen Schluss dieser einen Episode noch in Ruhe fertig hören kann. Das hat mich einfach krass geflasht. Aber Serial ist nicht das Einzige, was gerade bei True Crime irgendwie cool ist. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, was diese echten Verbrechensgeschichten so packend macht, zur Einstimmung gibt es einen kleinen Überblick über True Crime, was ihr kennen müsst, was ihr gucken solltet und das geht mir als Radiotante natürlich besonders ans Herz, True Crime, den ihr hören könnt.
Serial oder wie alles begann.
Kein Buch, keine Serie, kein Film. Der Startschuss, der den derzeitigen True-Crime-Boom auslöst, ist ausgerechnet ein Podcast. Serial erzählt die Geschichte eines Mordes in einem Vorort von Baltimore an der Ostküste der USA. Das Opfer, eine Highschool-Schülerin, der mutmaßliche Täter, ihr Ex-Freund Anand. Und der einzige Belastungszeuge, Anands Freund Jay. Und dann ist da noch Sarah Koenig, die Journalistin, die den Fall neu aufrollt.
For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999.
Als Koenig zu ermitteln beginnt, ist unklar, was am Ende ihrer Recherche herauskommt. Koenig scheitert und zweifelt. Work in progress. Auch das macht Serial zu einem Riesenerfolg. Millionen Rätsel mit Koenig, wer der wahre Mörder ist. Serial wird der erste Podcast-Blockbuster. Und als im Dezember 2014 die erste Staffel endet, stehen hunderttausende Fans vor der Frage, was kommt jetzt?
The Jinx. Oder unglaublich, aber wahr?
Zufall oder Fügung? 2 Monate nach dem Ende von Serial startet auf dem US-Kabelsender HBO The Jinx. Allein schon die Grundstory der Miniserie ist spektakulär. Da ist Robert Durst, der verstoßene Erbe einer Multimillionärsdynastie und der Verdacht, dass Durst 3 Morde begangen hat, doch immer wieder davongekommen ist.
Why did he do this? No one knows. Why was he dressed like a woman? No one knows. The only witness left alive to even talk about it is Robert Durst.
Viel und oft ist die Geschichte von Robert Durst schon erzählt worden, in Spiel- und Dokumentarfilmen, in Büchern und Zeitungen. Trotzdem nimmt der preisgekrönte Dokumentarfilmer Andrew Jarecki sich des Falles Robert Durst nochmal an, als 6-teilige True-Crime-Doku-Serie.
We had very compelling evidence.
This case was not investigated the way it should have been.
A lot of smoke doesn't necessarily mean fire, but I think there's a lot of smoke here.
The Jinx ist stylisch und fett produziert. Vor allem aber hat die Serie ein bahnbrechendes, unglaubliches Ende. Das beweist, nichts ist krasser als die Realität. Mehr wird nicht verraten, das wäre gespoilert.
The Murder Detectives oder True Crime von der Insel.
Der Erfolg in den USA löst auch in Europa einen True Crime Boom aus. In Deutschland versuchen Formate wie Wer hat Burak erschossen, den Podcast Serial zu kopieren. So richtig gelingt das aber nicht. Die Story bleibt irgendwie blass. Die Briten machen es geschickter. Sie hatten schon immer legendäre Ermittler, Sherlock Holmes oder Miss Marple. Also heftet sich die englische Miniserie The Murder Detectives nicht an die Fersen eines Mörders, sondern an die von Polizisten.
This is who I'm saying is our murderer. I don't know who he is and why he's done it.
He is dangerous. Dangerous man. Need to find him.
Die Ermittler in The Murder Detectives versuchen, einen Mord in Bristol aufzuklären. Ein junger Mann, erstochen, der einzige Hinweis auf den Täter, die Überwachungsvideos. Das folgt, ist beinharte Polizeiarbeit, ungeschönt, roh und ziemlich spannend. Einziges Manko, bislang ist die Serie leider nicht in Deutschland verfügbar.
Making a Murderer oder Empört euch.
Am Anfang von Making a Murderer gibt es eigentlich ein Happy End. Ein Mann aus einer Outsider-Familie in der amerikanischen Provinz, verurteilt wegen Vergewaltigung, wird nach 18 Jahren freigesprochen. Doch dann wird es kompliziert und eben auch ziemlich spannend.
Do we have a body or anything yet?
I don't believe so.
We have Stephen Avery in custody though.
Nach 2 Jahren in Freiheit wird Stephen Avery erneut verhaftet, diesmal wegen Mordes.
The disappearance of Theresa Halbach remains a mystery.
Mr. Avery's blood is found inside of Theresa Halbach's vehicle.
Listen. 10 Jahre folgen die beiden Journalistinnen Maura Demos und Laura Ricciardi dem Fall Stephen Avery. Immer tiefer graben sie sich ein. Was sie ans Licht bringen, schockt die USA. Denn Making a Murderer ist nicht nur die Geschichte von Stephen Avery. Die 10-teilige Netflix-Serie ist auch eine Anklage gegen das US-Gefängnis- und Justizsystem. Ein unglaublicher Fall und eine Serie, die anstrengend ist, aber auch aufrüttelnd. Und vor allem True Crime in bestechender Form. Das Allerkrasseste aber, es ist alles wirklich passiert.
Als ich gerade diese Zuspieler gehört habe von Making a Murderer, da ist es mir nochmal eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das ist echt Wahnsinn. Es ist auch krass, was für einen riesen Erfolg diese Serie, diese True-Crime-Serie Making a Murderer in den USA hatte.
Voll eingeschlagen, wie eine Bombe, ausgestrahlt Mitte Dezember. Alle Zeitungen waren voll im Netz, in den Nachrichten, in den Talkshows. Alle haben über Making a Murderer geredet. Und es ging so weit, dass sogar die beiden Regisseurinnen von Making a Murderer, Laura Ricciardi und Maura Demos, total verblüfft waren, wie sehr die Serie überhaupt eingeschlagen hat. Weil man muss es ja auch nochmal sagen für Leute, die sie nicht gesehen haben. Das sind also 10 Folgen mit viel, viel, viel Archivmaterial, oft auch total krass anstrengend anzuschauen und mitzukommen und so weiter. Und darum dachten Laura und Maura, dass die Serie eher so ein Slowburner werden würde. Also sowas, was so langsam vor sich hinglimmt und dann vielleicht irgendwann mal erfolgreich wird. Aber so war es eben nicht.
I think we imagined it would be a little bit more of a slow burn.
Wir dachten, die Serie würde erstmal ein Geheimtipp werden und dass der Erfolg langsam kommt. Dass es so schnell ging, hat uns überrascht. Aber wir wollten immer, dass unsere Serie die Leute dazu bringt, über das Justizsystem in den USA zu reden. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass das geklappt hat.
Laura Ricciardi war das, eine von den beiden Macherinnen von Making a Murderer. Und ich finde, sie haben den Erfolg auch verdient, finde ich. Und dass da jetzt so viele Leute drüber reden, weil wenn man sich die Entstehung von Making a Murderer anschaut, dann ist es echt ein irre krasses Projekt gewesen.
Wie verrückt das ganze Ding gelaufen ist, das erzählen uns Laura und Maura gleich.
Wir haben gelernt, dass am Ende nicht immer die Wahrheit rauskommt. Wenn die Zuschauer also nach Antworten suchen, dann sollten sie wissen, dass sie vielleicht nicht finden werden.
Wer also die Wahrheit sucht, der muss sich darauf einstellen, dass er sie nicht findet. Eigentlich ein ziemlich krasses Statement dafür oder für jemanden, der gerade so einen Mega-Erfolg mit eben der Suche nach der Wahrheit hatte.
Ganz genau. Maura Demos war das, eine der beiden Regisseurinnen von Making a Murderer. Und wer die Serie nicht gesehen hat, kurze Zusammenfassung. Steven ist die Hauptperson von Making a Murderer, obwohl man den eigentlich kaum sieht. Steven ist nämlich eigentlich die ganze Zeit im Knast. Er wurde 1985 schon verurteilt, und zwar wegen einer Sexualstraftat. Das Urteil war super fadenscheinig. Und 18 Jahre später kam er dann auch wieder frei aufgrund von DNA-Analysen. War ein riesen Justizskandal, aber dann, 2 Jahre nachdem er freigekommen ist, kam er wieder in den Knast und diesmal wegen Mord, und wieder war alles total seltsam. Und eigentlich so darum geht Making a Murderer.
Also eigentlich kaum zu erklären, es ist einfach Wahnsinn, wenn man sich das anschaut, und es ist ein echter Kriminalfall.
Es ist ein echter Kriminalfall und tatsächlich auch irre, und zwar so irre, dass er in den USA irre Schlagzeilen gemacht hat. Als Stephen Avery 2005 zum zweiten Mal angeklagt wurde, da war das auf allen Titelseiten der großen Zeitungen, und so haben auch Laura und Moira von dem Fall erfahren. Damals waren die beiden sogar noch Studentinnen und saßen in einem Zug in New York, waren auf dem Weg zu ihren Eltern vor Thanksgiving, und dann kam die Geschichte sozusagen regelrecht zu ihnen.
Laura and I were on a train in New York, actually.
Wir waren in einem Zug in New York am Vorabend von Thanksgiving. Wir hatten eine Ausgabe der New York Times dabei und Steven war auf der Titelseite. Die Schlagzeile lautete: Freigesprochen durch DNA, jetzt wieder angeklagt. Das hat uns fasziniert. Ein Mann, der zu Unrecht im Knast war und jetzt genau dort wieder landete. Die gleiche Gemeinde, alles gleich, nur 20 Jahre später. Wir haben also ein Auto gemietet und eine Kamera und sind nach Wisconsin gefahren.
Auto mieten, Kamera einpacken und ab nach Wisconsin.
Geil.
Dorthin, wo Steven herkommt und wo der Fall verhandelt wurde. Von da war es dann wie ein Sog, haben die beiden mir erzählt. Sie sind sogar für 2 Jahre von New York, also der Weltstadt New York, nach Manitowoc gezogen, in die Heimatstadt von Stephen Avery, um diesen Fall eben nachzugehen. Und sie waren komplett absorbiert von denen, haben gefilmt, haben Interviews gemacht und hatten irgendwie nicht mal die Zeit und den Kopf dafür, um sich überhaupt um Filmfinanzierung zu kümmern. Und haben einfach Kredite aufgenommen, haben sich hoch verschuldet, um das alles zu filmen.
Wir haben 10 Jahre für das Projekt gebraucht und 9 davon haben wir alles selbst bezahlt. Es war teilweise ein Vollzeitjob und wir haben uns Geld geliehen, um alles zu bezahlen. Über unsere Kreditkarten, Studiendarlehen und Familien.
Whether that be credit cards or student loans or family.
Das ist unfassbar. Aber wie kann man denn so krass fasziniert von diesem Fall sein, dass man den irgendwie, dass man alles stehen und liegen lässt, alles verpfändet, um den zu verfilmen?
Also sie meinten, es war gar nicht so sehr der Fall, sondern eigentlich vielmehr so die Metaebene, also das, was der Fall Stephen Avery eigentlich zeigt.
Wir haben Stephen als ein ideales Fenster gesehen in das US-Gefängnissystem. Wir wollten über ihn zeigen, wie dieses System funktioniert.
Also sie wollten zeigen, wie dieses System funktioniert, oder besser, wie es nicht funktioniert, eben was es da für Probleme und Fehler gibt.
Das hat man total gemerkt, wenn man diese Serie geguckt hat. Also das geht eigentlich nur so an der Seite um Steven. Und ich habe die Serie auch gesehen und jetzt ohne zu spoilern, ich bin zwischendrin einfach sauer gewesen. Ich war echt so sauer, dass es in einem Rechtsstaat so unrechtmäßig abgeht.
Das ist auch was man von diesem ganzen neuen True-Crime-Boom sagen kann, dass es eben nicht mehr nur um einen Fall geht, der nacherzählt wird.
Also wie bei Aktenzeichen XY, deinem Trauma, genau, so als alte True-Crime-Show.
Genau, sondern es geht den heutigen True-Crime-Autoren geht es eigentlich um viel mehr, eben um das Gefängnissystem und das Versagen der Justiz, beispielhaft irgendwie erzählt an einem krassen Fall eben.
Das war ja eigentlich auch bei Serial so ähnlich, diesem Podcast, der auch diesen ganzen Boom ausgelöst hat. Da ging es ja auch um viel mehr, da ging es um Einwandererkinder, da ging es um Liebe zwischen Kulturen, all sowas.
Genau, und auch die Arbeit von Ermittlern und von allen Welten und dieses System, wir nutzen irre Kriminalgeschichte und zeigen euch aber, dass es eigentlich um was anderes geht. Das ist eben ein Merkmal und wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund für den Erfolg von diesem neuen True-Crime-Boom. Die Leute in den USA sind total geschockt gewesen von diesen Ungerechtigkeiten, die da in dem Justizsystem abgehen. Es gab super schnelle Petitionen, um Stephen Avery frei zu bekommen, und da haben dann über 500.000 Leute bis jetzt unterschrieben.
The petitions, basically what they tell us is that
die Petitionen zeigen, wie beunruhigt die Leute waren, dass sie etwas machen wollten. Und sie waren ein Zeichen an die Politik, dass die Leute sich Sorgen machen, weil es in unseren Gerichtssälen keine Gerechtigkeit mehr gibt.
Laura Ricciardi war das, eine von den beiden Macherinnen von Making a Murderer. Und im Wahlkampf in den USA ist das Gefängnissystem ja jetzt auch ein Riesenthema. Da dürfte Making a Murderer nochmal Benzin ins Feuer gegossen haben. Das Thema, das hat die Leute wirklich mitgenommen, also echt. Und die Petitionen, die sind auch nur ein kleiner Teil davon, was die Leute machen, nachdem sie Making a Murderer gesehen haben.
Ihr hört eine True-Crime-Ausgabe der Spielwiese. Wir haben gerade schon über Making a Murderer gesprochen. Das ist eine Serie, die hatte wahnsinnigen Erfolg in den USA. Die ist auf Netflix gelaufen. Es gab krasse Reaktionen, also von Blogs, die irgendwie darüber schreiben, Leute, die sich in Foren darüber unterhalten und sogar, wie wir eben gehört haben, eine Petition, um Stephen Avery möglicherweise doch noch frei zu bekommen.
Genau, aber die Petitionen, die sind nur der Anfang. Es gibt im Internet krass viele Making a Murderer-Fans, die in 100 Foren über den Fall diskutieren, wer es war und so weiter, was da falsch lief. Aber es geht noch krasser, so wie das Daniel Luke macht. Als Making a Murderer am 18. Dezember gestartet ist, da hatte der keinen Job, aber hatte sau viel Zeit, um Netflix zu schauen.
Ich habe es am 19. oder am 20. Dezember gesehen und am 23. hatte ich ein Flugticket nach Milwaukee, Wisconsin. Und das ist 2 Stunden weg von Manitowoc, Wisconsin, wo der Mord stattfand.
Daniel Luke war das, Mitte 40 aus Portland, Oregon. Das ist so 2000 Meilen entfernt von Manitowoc. Und Daniel hat einen Tag, nachdem Making a Murderer rausgekommen, angefangen es zu schauen und dann saß er eben 2 Tage später im Flugzeug nach Milwaukee, von da ab nach Manitowoc.
Okay, also ganz check ich noch nicht, warum ein Typ das macht. Ich bin so ein bisschen lost. Also wer ist überhaupt Daniel Luke, von dem wir gerade hören?
Also im Prinzip würde ich jetzt mal das zusammenfassen, ziemlicher Loser, wie gesagt Mitte 40, geschieden, war im Knast und gerade versucht er, sein Leben so ein bisschen wieder auf die Reihe zu bekommen.
Ich versuche gerade, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Ich war im Gefängnis von 2000 bis 2002. Ich hatte meine Ex-Frau angegriffen, bin bei ihr eingebrochen, habe sie gewürgt. Die Polizei kam und ich landete im Knast. Seitdem habe ich alle Arten von seltsamen Jobs gemacht. Ich war obdachlos und bin es immer noch. Ich wohne bei meiner Mutter in einem kleinen Apartment. Alles andere als ideal und ziemlich prekär.
It's precarious for various other reasons.
Ja, okay, wow. Sagen wir mal, der Typ hat Probleme.
Genau, wir nennen das jetzt nette Art Probleme.
Sagen wir mal,
genau. Also er hat Probleme, hat keine Wohnung, keinen Job, aber er hat einen Netflix-Account, wobei er hat eigentlich noch nicht mal einen Netflix-Account, hat einen geliehenen Netflix-Account von einem Freund und eines Abends setzt er sich dann hin und fängt an, diese Serie zu schauen, von der alle sprechen, Making a Murderer.
Und dann einfach so, boom.
Ganz genau, boom.
Ich glaube, es war um 10 Uhr abends. Ich hatte nichts zu tun und Making a Murderer war in den Nachrichten. Also habe ich angefangen, die Serie zu schauen. Eine Episode nach der anderen. Ich konnte nicht aufhören. Und danach konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Es war wie eine Obsession. Dann habe ich die Serie nochmal komplett durchgeschaut und eine Theorie entwickelt.
Erst also Binge-Watching und dann die Erleuchtung. Und Daniel Luke hat jetzt eine Theorie, wer der wahre Mörder von Making a Murderer ist.
Ich bin sowas von gespannt. Wow.
Ich glaube, dass wir als Individuen mehr Macht haben, als wir glauben. Darum müssen wir die Sachen manchmal selbst in die Hand nehmen.
Also jetzt bin ich gespannt. Wir müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen. Geile Ansage von Daniel Luke. Der ist ein arbeitsloser Ex-Knacki um die 40, der bei seiner Mama wohnt. Also sagen wir mal vorsichtig und leise, ein Loser. Bis er die Netflix-Serie Making a Murder geschaut hat. Er ist total hart angefixt. Er kauft sich ein Flugticket, fliegt dahin, wo der Mord passiert ist. Und das alles nur, weil Daniel eine persönliche kleine Theorie hat.
Wir müssen jetzt darüber reden, was die Theorie ist, oder? Sollen wir?
Ja, hör auf mich zu quälen, leg los.
Aber ohne zu spoilern geht das, glaube ich, nicht. Wir machen das so, ich halte mich kurz und wer keinen Bock auf Spoiler hat, der hält sich die Ohren zu und zählt mal bitte bis 30.
Also Ohren zu, ab jetzt!
Okay, das Opfer von Making a Murderer ist Theresa Holbach und Steven soll die ja umgebracht haben. Und Daniel, unser Mann, also der die Theorie hat, der glaubt, dass es Theresa Holbachs Ex-Freund war, der sie umgebracht hat. Das ist ein Krankenpfleger, der Zugang zu Blut von Stephen Avery gehabt haben könnte. Und das hätte er dann am Tatort verteilen können. Da hat die Polizei ja auch wirklich welches gefunden. Und Daniel meint eben, also unser Mann mit der Theorie, dass der Ex auch viel mehr Motive hatte, als um Theresa Holbach umzubringen. Eifersucht, verschmähte Liebe und den Rest, den kann man auf Daniels Seite nachlesen, overthrow.us.
Oh, okay. Aber hast jetzt erstmal fertig gespoilert, oder?
Genau, ich glaube, ich war auch in den 30 Sekunden drin, oder? Ich hoffe, alle Leute haben aufgehört zu zählen. Okay, also soweit die Theorie und jetzt wieder für alle, frei von Spoilern. Daniel wusste jedenfalls, dass er sich selbst auf den Weg machen muss, um diese Theorie nachzuprüfen.
That's why I went to Wisconsin.
Darum bin ich nach Wisconsin gefahren, um meine Theorie zu bestätigen. Ich wollte mit den Averys reden und ihnen erklären, was meine Theorie ist. Ich wusste nicht, wie sie reagieren. Und ob das alles die Wahrheit ans Licht bringen würde.
Okay, wenn man jetzt keine Ahnung hat von True Crime, ist es schon ganz schön deep. Wir wollten doch eigentlich über die True Crime-Welle reden.
Genau, aber deshalb ist Daniel überhaupt unterwegs, weil True Crime eben nicht nur ein billiges Nacherzählen von Polizeigeschichten ist. Das ist eben mittlerweile ein Genre, das komplexe Sachen den Leuten näher bringt, gesellschaftliche Probleme, aber eben verpackt in krass erzählte Kriminalgeschichten.
Okay, alles klar. Was kam denn raus bei Daniels Reise?
Ja, da wird es jetzt etwas dünne, sagen wir mal so. Also Daniel kommt in Manitoba an, fährt zu den Averys und die reden auch mit ihm, krasserweise.
Finde ich schon krass, aber da muss doch irgendwas passieren.
Genau, aber dann, dummerweise, schmeißen die Averys Daniel wieder raus.
Was? Ja. Warum denn?
Also Daniel sagt, er hat auch keine Ahnung, was da passiert. Ich schätze mal, die fanden es irgendwie recht strange, dass dann bei denen ein Typ aus dem Nichts aufschlägt, vor denen vor der Tür steht und sagt, ich habe den Mordfall aufgeklärt. So diesen Mordfall, an dem sie ja schon jahrelang selbst rumgerätselt haben. Und so ein Typ, der dann da kommt und sagt, ich habe es aufgeklärt, nur weil er die Serie gesehen hat. Also
ja, ein bisschen strange klingt es schon, aber keine Ahnung, vielleicht ist man ja dankbar oder so. Ich weiß nicht, aber ja. Weirder Typ.
Sie haben ihn auf jeden Fall rausgeschmissen, genau. Ja. Und also Daniel hat dann noch ein paar andere Sachen versucht, hat im Internet Sachen gepostet, dass er gern mit Leuten reden würde. Niemand ist gekommen. Es gibt auch Videos auf seiner Seite und die zeigen im Grunde genommen, wie er Leute stalkt in Manitoba, wie er auf offener Straße einfach irgendwelche Leute anhaut und ihnen Theorien und Fragen ins Gesicht knallt. Okay. Kurz, es ist nicht so viel rumgekommen auf dem Trip. Daniel hatte eine Crowdfunding-Kampagne sogar gestartet, aber rate, wie viel er zusammenbekommen hat.
Ich weiß nicht, vielleicht hat seine Mama ein bisschen was gespendet.
Sie hatte auch kein Geld, also es waren 150 Dollar und dieses Geld ist schnell weg. Und Daniel ist deshalb auch bald wieder bei sich zu Hause, bei seiner Mutter zu Hause in dem Einzimmer-Apartment. Und ich habe gefragt, hey Daniel, war es das jetzt? Gibst du auf?
Nein, ich lasse nicht locker. Nie.
Alles klar, das ist dann wohl eindeutig. Aber warum? Also keine Ahnung, wieso will ein arbeitsloser Ex-Knacki so gern aufklären, wer der wahre Mörder of Making a Murderer ist?
Das ist der Punkt, wo es dann echt interessant wird. So irre Daniel nämlich auch wirkt, was ihn antreibt, ist eben nicht der Fall an sich, es ist die Metaebene. Und da sind wir dann wieder da, wo wir ja vorhin schon waren. Es geht Daniel nicht nur um den Mörder, es geht ihm auch darum zu zeigen, wie ungerecht das US-Justizsystem ist. Und er meinte, wo er das erste Mal die Serie gesehen hat, da war er krass erleichtert, weil er meinte, die Leute, die können endlich mal sehen, wie es in einem US-Gericht eigentlich krass zugeht.
Jeder, der hier in den USA schon mal im Knast war, kann meine Erleichterung verstehen. Die Leute können endlich sehen, wie es hier in einem Gerichtssaal zugeht. Ich erkläre das den Leuten schon lange, aber es ist alles kompliziert und die Leute verlieren schnell das Interesse. Aber so eine Serie, die kann das alles erklären. Ich glaube, dass sie echt viel Gutes tun kann.
Daniel ist selber im Anti-Gefängnis-Bereich aktiv gewesen, hat er mir erzählt, und er versucht Leuten immer wieder zu erklären, was da eigentlich abgeht, aber das Problem ist, die hören nicht zu. Mhm. Und Making a Murderer zeigt es ihnen, eben verpackt in gute Unterhaltung, und weil er selber knacki war, ist ihm das so wichtig, dass man eben diesen wahren Mörder auch findet, damit es sozusagen, er hätte dann diesen ultimativen Beweis, dass das System faul ist und dass er recht hat und das System falsch ist.
Ich würde ihm jetzt auch sofort glauben, nachdem ich die Serie geschaut habe, dass da was faul ist.
Würdest du ihm auch für die Crowdfunding-Kampagne spenden?
So ein Euro hätte ich übrig. 1,32 Euro würde ich ihm geben.
Okay, vielleicht kommt man ja in Manitoba total weiter mit.
Bestimmt. Daniels Geschichte geht aber also noch weiter. Vielleicht ist das ja schon die nächste True-Crime-Story und vielleicht bleibst du auch an ihm dran.
Voll.
Puls. Spielwiese.
Wir reden heute über True Crime, also Geschichten von wahren Verbrechen. Nicht fiktive Verbrechen, sondern so echte Verbrechen. Und warum die gerade so steil gehen. Schon gehört haben wir die Geschichte von Stephen Avery, der gerade mit dieser Netflix-Serie Making a Murderer total bekannt wurde. Und die Geschichte vom Serial-Podcast, wo Adnan Syed vielleicht unschuldig für den Mord an seiner Ex-Freundin verurteilt wurde. Das ist gerade der heißeste Scheiß und der nennt sich True Crime. Aber der hat mehr Tradition, als man denken mag, wenn wir jetzt hier über die ganzen super aktuellen Produktionen sprechen. Spielwiese-Reporter Christoph Gurk hat sich angeschaut, wie das ganze True-Crime-Ding überhaupt angefangen hat.
Guten Abend, ich heiße Truman Capote.
Und dieser Mann ist Anfang der 60er Jahre in den USA ein literarischer Superstar, dazu noch ein Ultrasnob und Liebling der High Society.
Ich war in Marilyns Apartment, gerade erst letzte Woche, von den vier Matisse, die an ihrer Wand hängen. Hingen zwei verkehrt rum.
Doch ausgerechnet Capote wird damals zum Wegbereiter einer neuen True-Crime-Welle, eines Genres, das bis dahin meist nur Futter für Klatschpresse und Boulevard war.
Haben Sie den Artikel über die Morde in Kansas gelesen? Nee, ich denke, darüber will ich schreiben.
Dabei ist es nicht so, dass True Crime, also die Geschichten von wahren Verbrechen, erst mit Truman Capote ein großes Publikum finden. Im Gegenteil. Kaum hat Gutenberg im 15. Jahrhundert die Druckerpresse erfunden, gibt es erste gedruckte Berichte über gar gräusliche Verbrechen. Drei Jahrhunderte später setzt dann die Hochzeit der Zeitung ein. Und wie kann es anders sein? Die Blätter sind voll von Mord und Totschlag, von Diebstahl und Gewalt.
Ein weiterer Mord! Ein weiterer Mord in Whitechapel!
1888 werden im Londoner Stadtteil Whitechapel mehrere Prostituierte ermordet. Bald hat der geheimnisvolle Mörder einen Namen, Jack the Ripper. Das verkauft sich gut. Und der Ripper wird der erste internationale Serienmörder-Superstar. Ein viraler Medienhype Ende des 19. Jahrhunderts.
Extra Blatt, man hat den Ripper gesehen! Der Ripper wurde gesehen! Mord in Whitechapel! Alles in den neuesten Ausgaben!
In den folgenden Jahrzehnten jagen Polizisten Ganoven hinterher, dicht gefolgt von Reportern und Zeitungsfotografen. Sie wollen Leichen sehen, wenn möglich, noch solange sie warm sind. Die Boulevardblätter triefen nur so vor Blut und ganz langsam kommt auch die Oberschicht auf den Geschmack von True Crime. 1925 berichtet Theodor Lessing über den Fall des Serienmörders Fritz Hamann. Ein Philosoph und anerkannter Publizist schreibt über den Schlächter von Hannover schockierend.
Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Hackefleisch aus dir.
Zur gleichen Zeit baut auch der New Yorker eine Sparte über echte Verbrechen in sein sonst so intellektuelles Magazin. Doch all das sind nur Vorboten. Der wahre Durchbruch für True Crime als Teil der Hochkultur kommt erst mit Truman Capote, dem versnobten Literaten aus der New Yorker High Society.
Haben Sie den Artikel über die Morde in Kansas gelesen? Nee, ich denke, darüber will ich schreiben.
Und tatsächlich, 1965 erscheint Capotes Buch kaltblütig. Eine detailgetreue Rekonstruktion der Morde und ein Bestseller. Das Genre fährt von nun an zweigleisig. Auf der einen Seite Hochkultur, auf der anderen Seite Trash-TV mit Reality-Fernsehen direkt aus dem Polizeiwagen. Die Verfolgungsjagd auf den ehemaligen Footballstar O.J. Simpson wird 1994 zum Mediengroßereignis. Sogar in Deutschland schauen die Leute gebannt zu, wie Simpson mit einem weißen Ford Bronco durch Beverly Hills brettert.
Just throw it out the window. And nobody's gonna get hurt.
Der Fall O.J. Simpson, ein True-Crime-Trash-Feuerwerk. Aber ab Mitte der Nullerjahre katapultiert die Lust nach Wahnverbrechen dann auf einmal auch Juristen, Gerichtsmediziner oder Polizisten in die Bestsellerlisten. Sie beschreiben in ihren Büchern ihre Erfahrungen im Berufsalltag, echte Fälle von echten Ermittlern, die ganze Regale in den Buchhandlungen füllen und vor allem eines sind, so erfolgreich, dass es fast schon kriminell ist.
Und dann gibt es natürlich noch eine Serie in Deutschland oder viel besser gesagt eine Sendung bis heute, Aktenzeichen XY ungelöst. Ist nicht so super hip, ich gebe es zu, aber irgendwie ist es doch hip, weil es ist ja True Crime at its best.
Genau, und mein ewiges Trauma.
Dein ewiges Trauma, oh Gott. Und trotzdem, du hast nicht nur Aktenzeichen XY geschaut, du warst sogar bei denen, direkt dort, du hast dich reingetraut in die Höhle des Löwen, zu den Machern deines Kindheitstraumas. Warum hast du das gemacht? Also, warum reden wir jetzt über eine Serie, vor der du als 10-jähriger Schratz irgendwann mal voll Schiss hattest?
Weil ich glaube, dass Aktenzeichen XY eine andere Seite von True Crime zeigt. Also wenn man sich jetzt Serien wie Making a Murderer anschaut oder auch diesen Podcast Serial, dann sind es ja immer krasse Geschichten, die krass erzählt werden. Und klar, bei Aktenzeichen XY gibt es auch krasse Geschichten, aber es gibt auch die nicht so krassen Geschichten, so Diebstähle und so weiter. Aber deren Erfolgsgeheimnis ist, die klären am Ende die Fälle auf. Und der Name verrät es ja auch schon, von dieser Redaktion, die Aktenzeichen XY macht, es ist nicht irgendeine Redaktion, sondern es ist die Deutsche Kriminalfachredaktion. Das finde ich super schön. Klingt nach Zigarettenrauch und Ermittlungsakten.
Voll, und so Menschen mit Hüten und langen beigen Mänteln und immer so ein Loch in der Zeitung und so.
Genau, ja.
Mehr dazu hören wir gleich in der Spielwiese zum True Crime.
Nächster Halt, Ismaning. Bitte links aussteigen.
Okay, Christoph, ich habe ganz genau hingehört und ich habe rauskombiniert, dass du im Bahnhof in Ismaning bist. Was machen wir denn hier?
Also pass auf, Ismaning, das ist im Münchner Norden, so 20 Minuten mit der S-Bahn weg vom Zentrum. Komischer Mix zwischen Dorf und Stadt, alte Häuser, neue Bürogebäude. Und in einem von diesen Bürogebäuden ist die Deutsche Kriminalfachredaktion. Und da wird mein Trauma gemacht.
Nein.
Aktenzeichen XY ungelöst. Die Serie, vor der ich als Kind immer schreckliche Angst hatte.
Ja, und die Serie, die sich ja von den anderen True-Crime-Serien insofern unterscheidet, als sie irgendwie so ein anderes Erfolgsrezept hat. Die zeigen nicht so die krassen Fälle, aber dafür die Fälle mit einem hoffentlich Happy End. Und vielleicht sogar ja ein Happy End für dich und dein Trauma.
Hoffe ich auch. Also, Bürogebäude, Aufzug, zweiter Stock.
Hallo.
Hi.
Ich warte zur Frau Reitze-Wildemann.
Ja.
So, und wenn man jetzt mal beim Trauma bleibt, dann ist Ina Maria Reitze-Wildemann, die ich jetzt da gerade suche, sozusagen die, die dafür verantwortlich ist. Das ist nämlich die Redaktionsleiterin der Deutschen Kriminalfachredaktion.
Oh Gott, das ist der Babo deiner Traumata.
Der Babo der Traumata. Aber sie ist trotzdem total nett.
Also ganz normale Büros. Das bitte, das zu beachten. Das ist das Original-Emblem aus der Original-Deko. Hab ich aus dem Müll gefischt, weil irgendjemand meinte, das braucht doch keiner mehr. Aus dem Container. Und jetzt sind wir alle so stolz, dass wir das noch haben.
Da ist auch ja im Müll ein bisschen was abgesprungen.
Natürlich, da oben, ne? Das Ding hat ein bisschen gelitten, selbstverständlich. Aber ich fand es schon toll aus der alten Deko. Kann man mich aber wegschmeißen, oder?
Kann man nicht wegschmeißen, ja, auf keinen Fall.
Auf keinen Fall wegschmeißen. Also da hängt dann dieses alte Logo von Aktenzeichen XY an der Wand in den Gängen und daneben lauter Karten von Deutschland.
Das ist für uns ganz wichtig, unsere Karten sind ganz wichtig, weil wir ja ständig auf Recherche sind, im ganzen Bundesgebiet. Und dann geht der Redakteur hierher und sagt, wo liegt denn das, wo ist denn da der nächste Flughafen, wie komme ich denn da am besten hin? Also Karten spielen bei uns eine große Rolle.
Das heißt, man hat dann irgendeinen Kaff in Sachsen-Anhalt und muss dann gucken, wo
genau.
Ja, Oschers Leben ist.
So ist es, genau. Und so lernt man so langsam seine Heimat kennen. Also ich würde sagen, unsere Redakteure waren schon überall, in jedem noch so kleinen.
Die waren auch in Oschers Leben.
Ah, oh, nein. Aber heute würde man es vielleicht dann doch mit Google Maps eher machen, wobei es ja schön, so nostalgisch irgendwelche Karten irgendwo hängen haben, oder?
Google Maps ist ja. Doch so langweilig.
Total. Und nicht so mit Rauch und dem Ganzen, was dazugehört, zu Crime. Aber mit Karten alleine ist ja kein Trauma entstanden, wie bei dir jetzt zum Beispiel, oder?
Genau, dafür haben die dann auch noch einen extra Raum, wo sozusagen meine Traumata in Regalen geordnet werden.
Oh,
lauter Ordner, die ganzen Wände voll mit, ja, Ordnern.
Jeder Ordner ist eine Sendung.
Boah, dürfen wir da einmal kurz reinschauen? Nee. Geht nicht.
Ist auch abgeschlossen. Das ist heikle Sache.
Heikle Sache, oh Gott, das hört sich jetzt schon mehr nach Krimi und Verbrechen an, aber warum darfst du da nicht rein?
Ja, das ist das Archiv mit all den Fällen von Aktenzeichen XY ungelöst und deshalb ist es verboten, weil da natürlich lauter Infos drinstehen zu Opfern, zu Beweisen und so weiter. Also lauter heikle Daten, tausende vertrauliche Fälle, tausende Traumata.
Und da darfst du nicht ran, das bleibt dir versperrt, aber ist ja irgendwie auch klar. Mittlerweile dürfte das ja schon einiges sein, ne? Aktenzeichen XY ist ja jetzt nicht die neueste Sendung.
Genau, seit bald 50 Jahren.
Wow.
Was ja eigentlich auch schon irre ist. Das muss
Wahnsinn.
Man sich mal vorstellen. Seit bald 50 Jahren, das in der Medienlandschaft.
Dass es so lange überhaupt Fernsehen gibt.
Ja, krass, oder so. Wo ich das angefangen habe zu schauen, da gab es das schon 30 Jahre. Irre.
Boah.
Okay, also im Prinzip ist das eine der längsten True-Crime-Sendungen, die es eigentlich überhaupt gibt. Und erfunden wurde sie in Deutschland, krasserweise, von Eduard Zimmermann, eben genau diesen Mann.
Sie, meine Damen und Herren, jeder einzelne von Ihnen kann vielleicht dazu beitragen, dass die Fälle nicht ungelöst bleiben.
Okay, ja, der klingt bekannt, aber der klingt auch ein bisschen streng.
Ja, und der klingt nicht nur streng, der schaut auch so aus, große Brille, ernster Blick. Und das ist eben der Erfinder von Aktenzeichen XY, Eduard Zimmermann. Und der war gleichzeitig auch der Moderator über Jahrzehnte und er war der Redaktionsleiter. Und als er aufgehört hat, nach Jahrzehnten, hat er einen Nachfolger für all diese Jobs gesucht. Also für den Moderatorjob, für den Erfinderjob, für den Redaktionsleiterposten. Und genau das ist dann Ina-Maria Reitze-Wildemann geworden, die mich gerade durch die Räume geführt hat, inklusive Vorstellungsgespräch hat die gehabt bei Eduard Zimmermann persönlich.
Das war schon sehr beeindruckend, dieses in dunkelbraunem Holz gestaltete Zimmer und mit diesem Eduard Zimmermann, von dem ich eigentlich nur so viel wusste wie jeder Fernsehzuschauer und dachte so, oh Gott, wo bin ich hier?
Und jetzt ist Ina-Maria Reitze-Wildemann dafür zuständig, dass Deutschlands älteste True-Crime-Sendung weiterläuft und eben auch weiter erfolgreich läuft. Dafür ist eben entscheidend, was da läuft und wie.
Vor allem nach 50 Jahren gar nicht so leicht, oder?
Ganz genau. Man will ja irgendwie, dass die Geschichten hart und aufsehenerregend sind, damit sie möglichst viele mitkriegen. Aktenzeichen XY hat deshalb feste Kriterien.
Ab Raub aufwärts ist es ein Delikt für uns und dann muss einfach, es muss genügend Fragen an die Zuschauer geben.
Okay, ab Raub aufwärts. Kann alles sein. Das ist eine harte Ansage. Also auf was man noch achten muss, wenn man eine True Crime Story erzählen will, hören wir gleich. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit immer davon gesprochen, was es für Irrefälle gibt bei True Crime. Also bei Making a Murderer ist total der abgefahrene Fall. Beim Podcast Serial, das sind crazy Fälle, so Justizirrtümer, wo man ausrastet, weil es so unfair erscheint. Großer Rahmen immer mit gesellschaftlichen Problemen dahinter, das ganze riesengroße Ding. Aber was ist denn mit diesen ganz normalen Fällen, Christoph?
Du meinst jetzt so Taschendiebstahl?
Ja, so. Nicht so
Nepperschlepper, irgendwelche Leute, die Omis irgendwie betrügen, genau.
Genau, einfach so kleine hier um die Ecke Fälle.
Genau, auf jeden Fall die Fälle, die nicht in die großen True-Crime-Produktionen in den USA kommen, die kommen dann eben halt beim Eulen Aktenzeichen XY.
Oll, sagt er hier. Ja? Vorhin hat er sie nicht auch in die Hose gemacht, als es zum Aktenzeichen XY ging. Jetzt ist es Oll.
Nein. Alt. Ich wollte alt sagen, weil wirklich alt, 50 Jahre. Das muss man aber auch erstmal schaffen. Die schaffen das auch, weil sie True Crime tatsächlich auch cool machen. Und zwar machen sie es nicht mit den krassen Fällen. Und das ist manchmal ganz schön schwierig.
Die wahre Kunst, und das ist wirklich eine Herausforderung, den 100. Banküberfall, der genauso abgelaufen ist wie die anderen 100, trotzdem so zu erzählen, da bleibt so wenig Möglichkeit. Und nicht nur das, bei uns spielen ja, ich erinnere mich gerade bei Banküberfall, so tolle Details, die man so gerne dargestellt hat. Dann sagt die Polizei, das möchten wir auf gar keinen Fall öffentlich machen, weil es Nachahmungseffekt hat und das wäre für uns sehr problematisch. Also ging es zum Beispiel konkret darum, dass ein Bankangestellter den Banküberfall dadurch verhindert hat, dass er am Schalter bei der Konfrontation mit dem Täter so getan hat, als ob er ohnmächtig wird. Also er hat sich auf den Boden, also er hat sich einfach fallen lassen. Ist natürlich nett für uns, das darzustellen, weil man denkt, endlich mal anders. Der stellt sich tot, ist ja klasse, habe ich noch nie gehört. Also wir natürlich mit Feuereifer und dann sagt die Polizei natürlich mit Recht, es kann ganz übel ausgehen, wenn ein Bankangestellter sich jetzt motiviert fühlt, solche Kaspereien, sagen wir es mal, negativ zu machen, dass dann der Täter sich provoziert fühlt und es eskaliert das alles. Und das einzige Ziel ist ja immer bei so Banküberfällen, es soll kein Personenschaden entstehen, keine Eskalation. Also verkneifen wir uns das, auch wenn wir es gern erzählt hätten.
Oh Gott, hoffentlich hat jetzt kein Bankangestellter zugehört. Wenn es jetzt so eine große Kunst ist, ja, diesen 100. Banküberfall auch noch spannend zu machen, obwohl man den ganzen coolen Scheiß rauslassen muss, wie wir gerade gehört haben, warum macht man das denn dann? Also ich frage mich, warum nimmt man denn nicht doch vielleicht die krassen Fälle?
Das machen die schon auch von Aktenzeichen XY. Also da gibt es schon auch krasse Fälle, die sind dann teilweise auch eine halbe Stunde lang. Aber die erzählen eben auch die Kleinen, die nicht so dicke sind. Und weil nämlich coole Geschichten sind ja nicht das Grundprinzip von Aktenzeichen XY, sondern die brauchen ja im Prinzip die Mithilfe von den Zuschauern. Es geht ja um mehr. Die sollen ja Verbrecher identifizieren und Hinweise geben.
Unsere Kunst und unsere Arbeit und unsere Professionalität hoffentlich besteht eben darin, dass wir uns wirklich sehr bemühen und sehr drum kämpfen manchmal, Geschichten, die eben nicht so sehr viel hergeben auf den ersten Blick, trotzdem so zu erzählen, dass sie auch einen gewissen Unterhaltungswert haben. Brauchen wir ja, sonst guckt uns ja keiner zu. Und wenn uns keiner zuguckt, kann uns auch keiner helfen.
Okay, also streng genommen, so geradlinig ist True Crime bei Aktenzeichen XY jetzt doch nicht, ne?
Ja, aber das Spannende ist, dass die sozusagen packend sein müssen, diese Geschichten. Nicht nur, weil sie Zuschauer wollen, so wegen der Quote, sondern auch, weil sonst dieses ganze Konzept nicht mehr funktioniert. Aktenzeichen ist deshalb auch im True Crime-Markt sowas Besonderes, weil es nicht um die Geschichte geht, sondern eigentlich ums Ergebnis.
Diese Ergebnisse, die wir jeder Sendung präsentieren, das ist, glaube ich, für die Leute ein ganz großes Signal. Es funktioniert, erstmal Aktenzeichen. Aber auch die Weltordnung lässt sich wiederherstellen, auch bei den ganz schlimmen Sachen. Es gibt sowas wie Gerechtigkeit und so. All solche Dinge spielen eine Rolle, auch, denke ich, bei uns.
Ina Maria Reitze-Wildemann sagt da auch, weil das ein Grunderfolgsrezept von Krimis im Allgemeinen ist, dass man nämlich die Weltordnung am Ende von so einem Krimi wiederherstellt, dass der Täter bestraft wird und das Gute siegt. Das ist bei den Fiktiven so, das ist eben aber auch bei den Echten, kann es ein Erfolgsrezept sein, weil das haut dann natürlich nochmal mehr rein. Also eine echte Geschichte und am Ende steht die Weltordnung wieder grandios da und so kann dann eben True Crime, kann man erklären, wieso das erfolgreich ist.
Ja, und warum Aktenzeichen XY so erfolgreich ist.
Ganz genau,
ist. Ja.
Ganz genau.
Christoph, also eine Frage, was mich jetzt schon noch interessiert, kannst du das denn jetzt wieder schauen? Also ist dein Trauma von damals überwunden?
Es geht, glaube ich. Also ich kann es wieder schauen, ich schaue es mir auch gerne an, es ist ja auch eine gute Sendung, aber was mir jetzt im Nachhinein Angst macht, ist dieses Archiv mit diesen ganzen Aktenordnern, wo diese ganzen Fälle drin standen, diese ganzen Irre, wenn man das dann so sieht und sich denkt, so viel Verbrechen passiert in Deutschland, das macht mir schon ein bisschen Angst.
Zu Recht. Und das, obwohl das älteste deutsche True Crime Format darüber berichtet hat und es konnte trotzdem nicht aufgeklärt werden.
Trotzdem nicht. Anna, weißt du, dass du genau die Zielgruppe von True Crime bist, also jung und weiblich?
Oh Gott, und ich bin voll drauf reingefallen.
Du bist voll drauf reingefallen, du hattest aber auch keine Chance. Also,
nein, ich bin jung und weiblich, was soll ich tun?
Eben, genau. Also Ina Maria Reitze-Wildemann, die Redaktionsleiterin von Aktenzeichen XY, die hat mir am Schluss erzählt, dass es mehr Frauen gibt unter den Zuschauern bei ihnen als Männer. Und würde man ja eigentlich eher andersrum denken, dass so Verbrechen und Blut und Mord und so weiter eigentlich die anderen Leute sind, wobei man, wenn man mich anschaut, auch weiß, warum man es nicht schaut, wenn ich schon Trauma kriege.
Ja, stimmt,
und du wahrscheinlich nicht. Aber egal, das Interessante ist, das ist bei anderen Formaten auch so. Also, dass junge Frauen dieses True-Crime-Format total toll finden, zum Beispiel Stern-Crime. Das ist ein Magazin von Gruner und Jahr und zwar ausschließlich mit True-Crime-Fällen. Letztes Jahr ist es auf den Markt gekommen, genau zu der Zeit, als True-Crime eigentlich so richtig krass zu boomen begonnen hat.
Und da ist es auch so, dass es mehr Frauen sich durchlesen, oder wie?
Ganz genau. Und die sind selbst darüber erstaunt, hat mir der Chefredakteur von Stern-Crime erzählt, Giuseppe Di Grazia. Und das geht bei denen aber sogar noch weiter.
Wir haben so eine Stern-Crime-Lesegruppe auf Instagram unter posten 90% junge Frauen das neue Heft, wie toll sie das finden und in welcher Situation sie das lesen. Und das ist immer so mit Wohlfühlcharakter. Also sie haben Kerzen, die sie dann dazu aufstellen. Sie haben so ihren Wohlfühltee. Also das ist, glaube ich, Crime zu lesen, also unser Heft zu lesen. Ich glaube auch die Bücher, die dazu von den Leuten gekauft werden, ist immer verbunden mit, ich mache es mir jetzt nett, Sonntagnachmittag, ich habe jetzt Zeit, ich mache mir jetzt einen netten Tee oder ich habe einen schönen Kuchen, den ich mir dazu gebacken habe. Also das ist das, was bei uns rüberkommt. Und warum am Ende es junge Frauen mehr sind als Männer, kann ich mir ehrlich gesagt nicht beantworten.
Oh je, Mine, eine True-Crime-Lesegruppe auf Instagram, die alle Vorurteile einer Frau bedient. Wie schrecklich. Das ist echt weird. Aber an sich ist es ja eigentlich schon weird genug, dass es ein eigenes Magazin für so richtige Verbrechen gibt, oder?
Ja, tatsächlich hatten die das im Verlag schon lange vor, so ein Magazin zu machen, aber sie hatten immer Zweifel, ob das funktioniert. Jetzt nicht wegen der Leser, da wussten sie, dass die ja total auf True Crime stehen, aber sie hatten Angst um die Anzeigenkunden und zwar, dass sie da nicht genug Kunden finden würden.
Wir reden ja nicht mit Schriftstellern oder mit Schauspielern, die in einer Serie darüber spielen und sprechen, sondern wir reden ganz einfach über wahre Verbrechen. Und das ist schon ein Umfeld, das Anzeigenkunden schon meiden.
Ja, schon irgendwie klar. Also wer will schon, dass seine Autowerbung oder, keine Ahnung, sein neues Shampoo neben einer krass echten Mordgeschichte steht. Aber wieso gibt's das denn jetzt doch?
Weil die von Stern Crime gesagt haben, wir machen das ohne Anzeigenkunden, einfach nur finanziert über den Preis, den die Leute am Kiosk zahlen. Und das ist auch total interessant, weil das ist was es bei True Crime im Allgemeinen gibt, also eine Parallelität. Schau mal, wo zum Beispiel True Crime läuft, Netflix, keine Werbung, finanziert durch Zuschauer, The Jinx, Kabelkanal, auch nicht unbedingt auf Werbung angewiesen und selbst Aktenzeichen XY, öffentlich-rechtlich, also gebührenfinanziert.
Stimmt, ist mir nie aufgefallen. Also das heißt, wenn True Crime läuft, dann da, wo man keine Werbung braucht?
Ja, eigentlich schon so. Und weil im Netz mit Streaming und Podcast gerade so ein neuer Medienmarkt entstanden ist, wo Werbung weniger wichtig ist, boomt True Crime eben auch total. Das ist auch ein Grund, wieso dieses Genre so steil geht. Und diese ganzen neuen Formate im True Crime-Bereich, die sind alle lang. Das ist das Zweite, was noch dazu kommt. Crime zum Beispiel vom Stern, lange Texte.
Also jede Geschichte bei uns funktioniert wie eine Krimi-Geschichte. Also das könnte man auch als Kurzgeschichte für ein Buch auch verwenden. Wir haben sehr lange Geschichten, manchmal 30.000 Anschläge, manchmal 35.000 Anschläge. Und bei den ersten Lesebefragungen, die wir gemacht haben, wir hatten am Anfang Sorge, ob das so konsumierbar ist. Wir haben genau das Gegenteil dann zu hören bekommen. Also ja, ihr könnt sie noch länger eigentlich machen und nicht kürzer machen. Um Gottes Willen nicht kürzer.
Um Gottes Willen nicht kürzer. Und wenn man diese Texte bei Stern Crime liest, dann sind die auch wirklich gut. Also tatsächlich, ich habe dieses Magazin gekauft und habe mir gedacht, was ist das denn? Aber es ist wirklich ein irre gutes Magazin mit sehr guten Autoren und man versinkt da wirklich tatsächlich so drin in diesen Geschichten, in diesen Crime-Geschichten. Es ist wirklich so, wie wenn man einen Krimi liest und er eben echt ist, True Crime eben. Und erstaunlicherweise ist dieses Versinken drin auch das, was Laura Ricciardo und Maura Deemis mir gesagt haben, also die Macherinnen von Making a Murderer, dass sie den Fall Stephen Avery eben unbedingt als Serie rausbringen wollten, weil sie wollten, dass die Zuschauer da total drin versinken.
2008 hat jeder auf dem Markt Featurefilme angeboten. Wir hatten dann solche Speeddates mit Managern, die kamen von allen großen Sendern. Alle hatten Interesse an der Geschichte, aber sie wollten alle, dass wir einen 2-Stunden-Film aus ihr machen.
Aber genau das war eben das, was Laura und Maura nicht wollten. Sie wollten unbedingt eine Serie machen, Making a Murderer, die Geschichte von Stephen Avery als Serie. Und sie wollten, dass die Zuschauer eintauchen in diese Szene. Und dafür, da braucht man eben Zeit. Und durch Streaming-Plattformen ist ja diese Zeit praktisch unbegrenzt. Wenn du jetzt Netflix anschaust, da ist ja dann nicht so, dass wir haben nur eine Stunde, weil um 20.15 Uhr kommen schon die Tagesthemen. Es gibt kein Sendeschema, wo eine Sendung der anderen den Platz raubt. Also viel, viel Platz.
Wir glauben auch an unsere Zuschauer. Wir wollten sie in eine Situation werfen, in den Gerichtssaal und so. Dazu braucht man Zeit. Viele reden darüber, dass die Zuschauer nur noch eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Aber wir glauben, dass die Leute ein Verlangen danach haben, tiefere Einblicke in die Welt zu bekommen.
Das ist ja total spannend, oder? Dass alle immer drüber reden, dass man ganz schnell weiterschaltet, aber eigentlich es nicht so ist. Vorausgesetzt, die Geschichte ist gut. Und Lauren und Mara haben dann daran geglaubt, dass es nicht stimmt. Und der Erfolg gibt ihnen ja recht, würde ich sagen.
Und ich muss sagen, ich habe sogar selber bei mir beobachtet, dass ich diesem Richter stundenlang zuhöre, mich frage, warum ändert sich die Szene nicht, aber ich bleibe trotzdem einfach dran.
Einfach, weil es True Crime ist. Echt gut.
Also Christoph, wenn ich jetzt Making a Murderer gesehen habe und The Jinx, also diese ganzen Serial und was weiß ich, was du heute alles vorgestellt hast, dann bin ich ja total angefixt auf True Crime. Was mache ich denn dann? Was kommt mir jetzt noch?
Also die ganzen Sender, die arbeiten natürlich an neuen True-Crime-Formaten. Da wären sie auch doof, wenn sie so einen Boom verschlafen würden. Mhm. Es gibt bei Discovery Channel aus den USA zum Beispiel die Serie The Killing Fields. Da geht es um einen Polizisten in Louisiana, der gerade in Rente gegangen ist und jetzt einen alten Mordfall aufklärt, der ihn irgendwie nicht mehr loslässt. In den USA ist die Serie schon gelaufen. Wann sie nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Aber in den USA, sagt man, ist der nächste große Scheiß nach Making a Murderer. Aha. Und die wird schon ihren Weg hierher finden. Auch gerade in den USA angelaufen ist The People vs. O.J. Simpson mit Cuba Gooding Jr. in der Hauptrolle als O.J. Simpson. Also echter Fall, aber nachgespielt. Das wäre dann sozusagen Aktenzeichen XY plus Making a Murderer zusammen gemerged. Ja, wann es nach Deutschland kommt, auch noch offen. Wer Bock auf Podcasts hat, Cool ist Sword and Scale, das ist ein True-Crime-Podcast, der läuft auch schon länger, ist aber nicht ein Fall, sondern immer verschiedene, bisschen blutiger, bisschen mehr Boulevard als Serial, aber trotzdem ganz cool.
Und was gibt's in Deutschland so?
Also offen gestanden ist es da noch so ein bisschen dünn. Es gibt ein paar True-Crime-Podcasts. Wer hat Burak erschossen vom RBB? Da geht es um Burak Bektas, der ist 2012 in Neukölln erschossen worden. Bis heute ist der Fall ungeklärt und um den geht eben der Podcast. Oder auch Mehr als ein Mord, auch ein Podcast auf die Radio Kultur. Da ist das Opfer ein junger Asylbewerber, der in Dresden ermordet wurde. Aber ich muss sagen, alles cool, aber Serial ist irgendwie noch geiler.
Okay, ja, ich hatte nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Aber sag mal, jetzt nach 2 Stunden Spielwiese zum Thema True Crime, kannst du jetzt sagen, warum flasht uns das so sehr? Also warum gibt es gerade diesen krassen Boom?
Kann man schon sagen, einmal ist da bestimmt der Punkt, dass uns echte Verbrechen einfach mehr gruseln als fiktive.
Ja, okay. Aus eigener Erfahrung kannst du es sagen. Stichwort Trauma, Aktenzeichen XY.
Aktenzeichen XY, Trauma, genau. Genau. Habe ich ja überwunden, würde ich sagen.
Ja.
Ein anderer Grund für den True Crime Boom ist, das sind nicht mehr diese Boulevardgeschichten, sondern diebe Sachen, die viel mehr erzählen als einen Mordfall, haben wir ja vorhin auch gehört. Also Making a Murderer zum Beispiel oder Serial, wo sozusagen noch viel mehr dahinter steckt, wo man eintaucht in eine Welt, wo man soziale Probleme erzählt gekriegt. Und dann ist da noch die Sache mit der Werbung, haben wir vorhin bei Stern Crime gehört, dass Firmen keinen Bock haben, Anzeigen direkt neben Geschichten über echte Verbrechen zu sehen. Aber wenn man keine Anzeigen mehr braucht, wenn man zum Beispiel Netflix ist und von den Zuschauern direkt bezahlt wird, dann fällt eben dieses Problem auch weg. Eben noch ein Grund, wieso True Crime so steil geht. Und dazu kommt noch ein letzter Punkt. Und der ist eigentlich total simpel, würde ich sagen. Dieser letzte Punkt ist aber auch wahrscheinlich der entscheidende. Und zwar, dass es einfach alles krass gut erzählte Geschichten sind, die einfach irre spannend sind.
Okay. Das kann ich unterschreiben, das stimmt. Das war die Spielwiese. Wenn ihr noch mehr zum Thema True Crime wissen wollt, wir haben eine lange Liste mit Serien und mit Podcasts, die ihr gesehen haben solltet, wenn euch True Crime interessiert. Und zwar findet ihr die auf deinpuls.de. Da gibt es auch noch das Interview mit Laura and Maura, den beiden Macherinnen von Making a Murderer, nachzusehen.
Produziert hat die Sendung Jacqueline Hofer und der Redakteur war Florian Meyer-Havranek.
Am Mikrofon waren Christoph Gurk und mein Name ist Anna Bühler und vielen Dank fürs Zuhören.
Puls, 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 Puls.